Sina Groß – Geldanlage für Faule. Du willst dein Geld clever anlegen, um für deinen Ruhestand vorzusorgen oder für ein Elektroauto zu sparen? Nur hast du weder das nötige Know-how noch Zeit und Lust, es dir anzueignen? Meist führt der Weg dann zu einem Bankberater. Aber Achtung, auch Bankberater sind Verkäufer und letztlich vor allem am Profit interessiert. Je mehr sie verkaufen, desto besser verdienen sie. Ob das Produkt am Ende wirklich zum Kunden passt, spielt dabei eine nachgeordnete Rolle. Und so kann deine Unwissenheit schnell zum Vorteil für andere und zum Verhängnis für dich selbst werden. Um dieser weit verbreiteten Unwissenheit in Bezug auf Finanzen und Anlageoptionen abzuhelfen, hat die Stiftung Warentest einen Finanzratgeber für Anfänger und Faule herausgebracht. Die Blinks dazu liefern dir das Grundlagenwissen, das du brauchst, um dein Geld ohne viel Aufwand gewinnbringend anzulegen und dich in Finanzdingen von niemandem mehr übers Ohr hauen zu lassen. Blink Nummer 1. Jede Anlageform ist ein Kompromiss. Du suchst nach der perfekten Geldanlage, hast aber keine Zeit und Lust, dich erst ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen? Vergiss es. Die perfekte Geldanlage gibt es nicht. Faules Anlegen hingegen schon. Jedes Finanzprodukt kann mit dem Modell eines Dreiecks beschrieben werden. Es verdeutlicht das Verhältnis der drei grundlegenden Kriterien einer Geldanlage: Sicherheit, Rendite und Liquidität. Dabei steht jede Seite für eines der drei Kriterien. Ein magisches Dreieck läge dann vor, wenn alle drei Seiten gleich lang und damit alle Kriterien der Geldanlage gleichermaßen erfüllt wären. Dieses ideale Dreieck existiert vielleicht in der Geometrie, nicht aber in der Realität der Finanzmärkte. Es gibt keine Anlageform, die sofortige Liquidität verspricht, absolut sicher ist und zudem noch hohe Rendite abwirft. Stattdessen sind immer nur zwei Kriterien miteinander kombinierbar. Je ausgeprägter diese Kriterien sind, desto stärker wird das dritte Kriterium vernachlässigt, genau wie bei einem Dreieck. Auch hier gilt, wenn es zwei besonders lange Seiten gibt, muss die dritte dafür sehr kurz sein. Aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich drei verschiedene Anlageformen, die sich auch für faule Anleger eignen. Immobilien bieten eine relativ risikofreie Geldanlage und werfen zudem eine hohe Rendite ab, allerdings oftmals erst nach Jahren. Damit gehören sie zu dem Typ von Anlage, der Sicherheit und Rentabilität verspricht, für den man aber lange Laufzeiten in Kauf nehmen muss. Andere Anlageformen können dagegen kurzfristig viel Geld einbringen, sind dafür aber mit einem hohen Risiko verbunden. Anleger können nicht damit rechnen, den investierten Betrag oder mehr jederzeit zurückzuerhalten. Zu dieser Anlageform gehören vor allem Wertpapiere wie Aktien, Staatsanleihen und Derivate. Der dritte Anlagetypus bietet Sicherheit und kurzfristige Verfügbarkeit, jedoch keine hohen Gewinne. Ein Beispiel dafür sind Spareinlagen, die geringe Zinsen abwerfen, dafür aber so gut wie keinerlei Risiko bergen. Wenn du dein Geld geschickt anlegen möchtest, solltest du dir diese drei Möglichkeiten vor Augen führen und deine Prioritäten klären. Sicherheit und Rendite, Rendite und Verfügbarkeit oder Verfügbarkeit und Sicherheit. Auf welche Kriterien kannst du nicht verzichten? Außerdem solltest du dir ausschließlich Finanzprodukte verkaufen lassen, die du auch verstehst. Nur so kannst du beurteilen, ob sie zu dir und deinen Ansprüchen passen. Blink Nummer 2. Existenzsicherung ist wichtiger als Vermögensaufbau und Renditechancen. Du weißt, wo deine Prioritäten liegen und möchtest nun ein passendes Finanzprodukt erwerben? Super! Vorher gilt es jedoch noch einige Voraussetzungen zu beachten. Zunächst musst du herausfinden, ob du überhaupt genügend Geld zum Investieren hast. Dazu machst du einen Kassensturz. Notiere deine Ersparnisse und ziehe davon die Summe deiner Schulden ab. Anschließend fertigst du eine Liste mit allen monatlichen Einnahmen und Ausgaben an. Denke dabei auch daran, jährliche Abrechnungen wie Versicherungen oder Abos anteilig mit einzuberechnen. Sind deine Ausgaben höher als deine Einnahmen, solltest du zuerst deine Ausgaben einschränken, um einen Überschuss zu erzielen. Sind deine Bezüge jedoch höher, kannst du einen Teil des Restbetrags sparen oder investieren. Denke vorher aber daran, mit diesem Überschuss deine Schulden abzuzahlen. Die Zinsen, die du auf Kredite zahlst, sind nämlich meistens höher als die Zinsen, die du für Spareinlagen erhältst. Wenn du nach der Schuldentilgung immer noch Geld übrig hast, solltest du nicht gleich alles investieren, sondern erstmal einen Puffer für unvorhergesehene Ausgaben anlegen. Richtwert für diesen Puffer sind 2 oder 3 Nettogehälter, also etwa 3.000 bis 10.000 Euro. Auch wenn du noch in der Ausbildung bist, empfiehlt es sich, mindestens 3.000 Euro in der Hinterhand zu haben. So kannst du dir zur Not auch mal eine neue Waschmaschine leisten oder dein Auto reparieren lassen. Außerdem ist es ratsam, für eine grundlegende Absicherung zu sorgen, bevor du dein Vermögen anlegst. Besonders wichtig sind die Krankenversicherung, eine private Haftpflichtversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Krankenversicherung ist ein absolutes Muss und in Deutschland sogar gesetzlich verpflichtend. Die private Haftpflichtversicherung dagegen ist zwar keine Pflichtversicherung, aber ebenfalls empfehlenswert. Sie tritt immer dann in Kraft, wenn du einem anderen Menschen gegenüber zu Schadensersatz verpflichtet bist. Für Einzelpersonen kostet sie ungefähr 50 Euro im Jahr, für Familien bis 120 Euro. Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung ist optional. Im Gegensatz zur Haftpflichtversicherung ist sie jedoch wesentlich teurer. Wie teuer genau, hängt von deinem Einkommen und deinen Bedürfnissen ab. Die Statistik spricht allerdings dafür, sich trotz der hohen Beiträge eine Berufsunfähigkeitsversicherung zuzulegen. Momentan wird in Deutschland jeder 5. Mensch berufsunfähig, vor allem aufgrund psychischer Krankheiten. Wenn du eine Familie hast, die auf dein Einkommen angewiesen ist, solltest du darüber hinaus unbedingt eine Risikolebensversicherung abschließen. Sie garantiert, dass deine Angehörigen im Falle deines Todes eine bestimmte Geldsumme erhalten. So kann das Familienhaus weiterhin abbezahlt und die Ausbildung deiner Kinder finanziert werden. Erst wenn du diese Voraussetzungen erfüllt hast, kannst du dir Gedanken über eine passende Geldanlage machen. Link Nummer 3. Sparst du auf ein bestimmtes Ziel, eignen sich zinssichere Finanzprodukte am besten. Was soll's denn sein? Ein Elektroauto, das Häuschen im Grünen oder eine Schlittenhundtour durch Grönland? Viele Menschen sparen mit einem ganz bestimmten Ziel vor Augen. Wer sich dieses Ziel mittelfristig, also innerhalb der nächsten 10 Jahre, erfüllen will, sollte risikoreiche Anlageformen meiden. Denn nur bei einer sicheren Anlage kann man damit rechnen, dass die benötigte Summe auch wirklich rechtzeitig zur Verfügung steht. Gemäß dem Dreiecksmodell kannst du Sicherheit entweder mit Rendite oder Verfügbarkeit kombinieren. Entscheidest du dich für Letzteres, bietet es sich an, ein Tagesgeldkonto einzurichten. Das Tagesgeldkonto ist die moderne Variante des Sparbuchs und eine gute mittelfristige Anlageoption. Es ist kostenlos und kann auch problemlos online geführt werden. Außerdem darfst du jederzeit auf dein gesamtes Vermögen zugreifen, anders als beim Sparbuch, das man bereits 3 Monate im Voraus kündigen musste, um an sein Geld zu kommen. Auf dein angelegtes Kapital erhältst du einen bestimmten Zinssatz. Dieser Zinssatz liegt meist knapp über dem des Sparbuches und kann von der Bank flexibel an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Üblich sind etwa 0,01 bis 0,05% im Jahr. Sofern deine Bank in der EU liegt, werden dir deine Spareinlagen bis maximal 100.000 Euro staatlich garantiert. Das bedeutet, dass der Staat im Falle einer Bankenpleite für deine finanziellen Verluste bis zur festgelegten Obergrenze aufkommen würde. Sind dir die Renditechancen jedoch wichtiger als die ständige Verfügbarkeit deines Vermögens, könntest du dein Geld auch in einem Sparbrief anlegen. Solche Sparbriefe haben eine feste Laufzeit von üblicherweise 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Während dieser Laufzeit ist dein Kapital gebunden, das heißt, dass du nicht frei darüber verfügen kannst. Der Zinssatz ist beim Sparbrief wesentlich höher als bei einem Tagesgeldkonto und hängt vor allem von der Laufzeit ab. Je länger du dein Geld anlegst, desto mehr bekommst du dafür. Die so gewonnenen Zinsen kannst du dir entweder jährlich ausschütten lassen oder zusätzlich anlegen, um auch die Zinseszinsen zu kassieren. Genau wie auf dem Tagesgeldkonto ist deine Spareinlage bei dieser Option bis zu 100.000 Euro abgesichert. Dies sind deine Optionen, wenn du innerhalb der nächsten 10 Jahre garantiert über einen bestimmten Anlagebetrag verfügen möchtest. Solche zinssicheren Anlageformen nennt man auch Spareinlagen. Solltest du jedoch flexibel sein und längere Zeit auf dein Geld verzichten können, gibt es einige deutlich rentablere Optionen für dich. Blink Nummer 4. Mit Investmentfonds erzielst du langfristig hohe Renditen. Angenommen, du hast etwas Geld übrig und würdest es gerne gewinnbringend investieren. Wann genau du mit Einnahmen rechnen kannst, ist dir nicht so wichtig. Hauptsache, du musst nicht viel tun und erhältst trotzdem eine hohe Rendite. In diesem Fall könnte die langfristige Anlage in einen Aktienfonds genau das Richtige für dich sein. Solche Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld ohne viel Mühe in verschiedene Unternehmen, Branchen und Staaten gleichzeitig zu investieren. Indem sie ihr Geld aufteilen, wird auch das Risiko aufgeteilt und damit minimiert. Bei Investmentfonds unterscheidet man zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds. Aktiv gemanagte Fonds werden von einem sogenannten Fondsmanager organisiert. Dieser bestimmt die Zusammensetzung des Fonds, indem er verschiedene Aktien an- oder verkauft, je nachdem, wie er die zukünftige Fondsrendite einschätzt. Der Vorteil solcher Fonds besteht darin, dass sie von einer fachkundigen Person kontrolliert werden, die bei Kursschwankungen bewusst gegensteuern kann. Der Nachteil hingegen ist, dass sich die Manager ziemlich gut bezahlen lassen, wodurch der Gewinn ihrer Anleger geschmälert wird. Besonders ärgerlich ist das, wenn der Verantwortliche schlechte Arbeit leistet. Passiv gemanagte Fonds hingegen werden nicht organisiert, sondern bilden die Entwicklung eines bestimmten Index ab, etwa den deutschen Aktienindex DAX. Diese Fonds werden auch Indexfonds genannt oder ETFs, was für Exchange Traded Funds steht. Sie enthalten ausschließlich Aktien von den Unternehmen, die der entsprechende Index führt. Vorteilhaft daran sind die geringen Gebühren, da kein Fondsmanager benötigt und bezahlt wird. Das bedeutet jedoch auch, dass ein Einbruch des Index den Fonds ungebremst mit in die Tiefe reißt. Schließlich gibt es niemanden, der durch den schnellen Kauf anderer Aktien einen Ausgleich schaffen könnte. Indexfonds werden daher von Depressionen und Wirtschaftskrisen besonders hart getroffen. Dieses Risiko kannst du minimieren, indem du Fonds auswählst, die möglichst breit gestreute Indizes abbilden. Diese Indizes sollten vor allem stabile Unternehmen enthalten. Der DAX etwa bündelt Aktien der 30 größten Unternehmen Deutschlands. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen alle gleichzeitig pleite gehen, ist relativ gering. Wenn du dich nicht zu sehr von der wirtschaftlichen Entwicklung eines einzelnen Landes abhängig machen möchtest, kannst du dein Geld auch in globalen Indexfonds anlegen. Im MSCI World Index sind zum Beispiel 1600 Unternehmen aus 23 verschiedenen Industrienationen vertreten. Unabhängig von der Art des Fonds solltest du diese Anlageart nur für Geld nutzen, auf das du längere Zeit verzichten kannst. Andernfalls ist die Gefahr groß, dass die Kurse beim gewünschten Termin tief stehen, sodass die Anteile nur mit Verlust verkauft werden können. Blink Nummer 5. Bei der Finanzierung von Wohneigentum profitierst du von einem hohen Eigenanteil. Spätestens seit 2008 die Niedrigzinsphase begonnen hat, ist in Deutschland ein regelrechter Immobilienboom zu beobachten. Jeder Zweite wohnt inzwischen in seiner eigenen Immobilie und viele andere sparen noch darauf hin. Wohneigentum gilt schließlich immer noch als eine der sichersten Anlagen überhaupt. Doch worauf solltest du achten, wenn du dir ein Eigenheim zulegen möchtest? Die meisten Menschen nehmen zur Finanzierung ihres Bau- oder Kaufvorhabens einen Kredit auf. Solche Kredite können unter Umständen jedoch ziemlich teuer werden. Das kann man vermeiden, indem man vorher möglichst viel Geld anspart. Je mehr Eigenkapital dir zur Verfügung steht, desto besser. Den meisten Banken reicht zwar ein Nachweis von 20-30% des Immobilienpreises aus, um dir einen Kredit zu geben. Doch je größer dein Eigenanteil ist, desto weniger Geld musst du dir leihen und später wieder verzinst zurückzahlen. Außerdem macht dich ein höherer Eigenanteil zu einer solventeren Schuldnerin, weil das Rückzahlungsrisiko der Bank dann geringer ausfällt. Aus diesem Grund wird der Zinssatz für dein Darlehen umso günstiger, je größer dein Vermögen ist. Darüber hinaus hast du eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Bankberater, da du dich positiv von den meisten Kreditanwärterinnen abhebst. Im Endeffekt heißt das, je mehr Eigenkapital du besitzt, desto günstiger wird die Finanzierung deines Wohneigentums. Unter Umständen handelt es sich dabei erstmal nur um Unterschiede von weniger als 0,1%. Über einen Finanzierungszeitraum von mehreren Jahren oder Jahrzehnten können solche feinen Differenzen jedoch eine enorme Ersparnis bedeuten. Falls du dir einen Überblick über die Finanzierungskosten deines Eigenheims verschaffen möchtest, kannst du auf der Website von Stiftung Warentest den kostenlosen Rechner zur Baufinanzierung verwenden. Ein hoher Eigenkapitalanteil ist also maßgeblich für eine günstige Finanzierung deiner Traumimmobilie. Doch nicht jeder kann genug Geld dafür zur Seite legen. Falls es dir an den entsprechenden Mitteln fehlt, kannst du dich beim Aufbau deines Eigenkapitals vom Staat unterstützen lassen. Blink Nummer 6. Lass dich bei der Altersvorsorge vom Staat unterstützen. Die Riester-Rente ist eine privat finanzierte Altersvorsorge. Sie wurde vom damaligen Arbeitsminister Walter Riester vorgeschlagen und Anfang der 2000er Jahre eingeführt. Seitdem wird sie intensiv diskutiert. Zeit, endlich ein bisschen Licht ins Riester-Dunkel zu bringen. Was genau heißt Riestern? Welche Optionen gibt es? Und wann lohnt es sich wirklich? Die verschiedenen Riester-Optionen wurden als staatliche Altersvorsorgekonzepte entwickelt. Das heißt, sie sind zwar grundsätzlich privat finanziert, werden aber staatlich gefördert. Die bekannteste Art des Riesterns ist die klassische Riester-Rentenversicherung, die allgemein auch Riester-Rente genannt wird. Diese Altersversicherung ist zurzeit nicht zu empfehlen, da die Garantieverzinsung mit aktuell ca. 0,9% einen historischen Tiefpunkt erreicht hat. Zudem ist es ziemlich wahrscheinlich, dass in Zukunft attraktivere Angebote mit höherer Verzinsung auftauchen werden. Die zweite Option ist der Riester-Banksparplan. Darunter ist ein Ratensparvertrag zu verstehen, auf den der Sparer jeden Monat eine festgelegte Summe einzahlt. Aufgrund der hohen Sicherheit ist diese Variante für faule Anleger besonders geeignet. Da die Banken jedoch kaum daran verdienen, gibt es deutschlandweit nur sehr wenige Kreditinstitute, die den Riester-Banksparplan noch anbieten. Die meisten der etwa 10 Angebote sind regional begrenzt. Deutlich höhere Renditen als mit der Riester-Rente lassen sich mit einem Riester-Fondssparplan erzielen. Hierbei wird das gesparte Geld in einem Fonds angelegt. Besonders vorteilhaft ist, dass der Sparbetrag sowie die jährlichen Zuzahlungen staatlich abgesichert sind. Falls deine Anteile also zum Renteneintritt an Wert verloren haben sollten, machst du trotzdem keine Verluste. Diese Regelung kommt allerdings nur zum Tragen, wenn der Vertrag nicht vorzeitig aufgelöst wurde. Daher ist es wichtig, dass du das Geld bis zum Renteneintritt nicht benötigst. Eine weitere Form der Altersvorsorge ist das mietfreie Wohnen. Diese Anlageform wird durch den Riester-Bausparvertrag unterstützt. Er lohnt sich vor allem, wenn du sowieso einen Bausparvertrag abschließen möchtest. Der Vorteil des Riesterns ist in diesem Zusammenhang die staatliche Zulage. Jeder Riester-Sparer erhält auf seinen Riester-Vertrag, unabhängig von der gewählten Option, eine Grundzulage von 175 Euro. Dazu kommen 185 Euro für jedes vor 2008 Geborene sowie 300 Euro für jedes danach geborene Kind. Junge Erwachsene unter 25 Jahren erhalten bei Vertragsabschluss außerdem eine einmalige Sonderzulage von 200 Euro. Bis zu 2.100 Euro der Einzahlungen inklusive Zulagen sind steuerlich absetzbar. Um die vollen Zulagen zu erhalten, musst du jährlich nur 4% deines Jahresbruttoeinkommens einzahlen. Alle 4 Riester-Varianten eignen sich daher besonders für Geringverdiener und Familien mit Kindern. Blink Nummer 7. Vermögenswirksame Leistungen solltest du dir nicht entgehen lassen. Vermögenswirksame Leistungen. Noch nie gehört? Da bist du nicht der Einzige. Viele Menschen lassen sich diese Zusatzzahlungen entgehen, aus dem einfachen Grund, weil sie nichts davon wissen. Vermögenswirksame Leistungen sind dazu gedacht, das Sparen zu fördern. Sie werden monatlich vom Arbeitgeber ausgezahlt, damit sie der Arbeitnehmer in speziellen Vertragsformen anlegen kann. Dabei wird der jeweilige Betrag direkt auf das Sparkonto des Angestellten überwiesen. Um herauszufinden, ob dein Arbeitgeber solche Leistungen anbietet, reicht ein Blick in den Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder eine Nachfrage in der Personalabteilung. Abhängig von deiner Branche kannst du monatlich zwischen 6,65 Euro und 40 Euro zusätzlich bekommen. Den Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen erhältst du bei deiner Bank. Bevor du deinem Arbeitgeber das ausgefüllte Formular vorlegst, musst du einen speziellen Sparvertrag abschließen. Grundsätzlich können vermögenswirksame Leistungen in jede Anlageform fließen. Wichtig ist nur, dass der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 7 Jahren hat. Es gibt daher einige Anlagearten, die für diesen Zweck besonders häufig genutzt werden. Die erste Möglichkeit ist das Beteiligungssparen, also die Geldanlage in Fonds. In diesem Fall erhältst du zusätzlich zu den vermögenswirksamen Leistungen deines Arbeitgebers eine sogenannte Arbeitnehmersparzulage vom Staat. Diese jährliche Sparzulage beträgt genau 20% deiner Sparleistungen bis maximal 400 Euro, also bis zu 80 Euro pro Jahr. Wenn du auf ein Eigenheim sparen willst, kannst du die vermögenswirksamen Leistungen auch in einem Bausparvertrag anlegen. Bei dieser Variante ist es unter Umständen sinnvoll, die Sparbeträge selbst aufzustocken, falls die Leistungen weniger als 40 Euro betragen, damit du die volle staatliche Unterstützung bekommst. Denn auch bei dieser Variante zahlt der Staat eine Arbeitnehmersparzulage, sofern das zu versteuernde Jahreseinkommen unter 17.900 Euro liegt oder unter 35.800 Euro bei verheirateten Paaren. Und zwar erhältst du auf maximal 470 Euro Sparleistung jährlich 9%, also bis zu 43 Euro. Eine weniger bekannte, aber dennoch sehr empfehlenswerte Anlageform für deine vermögenswirksamen Leistungen ist die Baukredittilgung. Diese Variante ist nur für Menschen geeignet, die bereits ein Haus gebaut oder gekauft haben und derzeit ihren Kredit abzahlen. Sie können Ihre Leistungen sowie die Arbeitnehmersparzulage dafür nutzen, Ihre Schulden zu begleichen. Dazu ist es allerdings notwendig, dass die kreditgebende Bank der Teiltilgung durch den Arbeitgeber zustimmt. Jetzt hast du einige Stellschrauben kennengelernt, an denen du drehen kannst, um Vermögen aufzubauen. Also nichts wie los. Verschaffe dir einen Überblick und prüfe, wovon du noch profitieren kannst. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Geldanlage für Faule von Sina Groß angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Um dein Geld klug anzulegen, musst du kein Finanzexperte sein. Es reicht vollkommen, über ein paar grundsätzliche Zusammenhänge Bescheid zu wissen und zu verstehen, dass es keine perfekte Geldanlage gibt. Jede Lösung ist immer ein Kompromiss zwischen Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit. Was du konkret umsetzen kannst: Kündige sinnlose Versicherungen. Deine Gesundheit, deine Möbel, dein Fahrrad, deine Waschmaschine, dein Gepäck. Versichern kannst du quasi alles. Allerdings ist nicht jede Versicherung auch wirklich sinnvoll. Grundsätzlich solltest du die jährlich gezahlten Beiträge immer in Relation zu der Wahrscheinlichkeit eines Versicherungsfalls setzen. Überlege dir also gründlich, ob du nicht vielleicht auf einige deiner Versicherungen verzichten und das Geld besser anlegen kannst.